Mein Gast heute ist Semija Szymczek. Schön, dass Sie zu uns ins Nürnberger Bayern 2 Studio gekommen sind. Willkommen.
Danke, danke für die Einladung.
Ein Sprichwort sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Gibt's das auf Türkisch auch?
Ja, zaman her şeyin ilacıdır. Das, so nennt man das auf Türkisch. Aber ich halte von diesem Sprichwort nicht viel, denn in meinem Fall ist das so, man lernt mit der Zeit, mit dem Schmerz umzugehen, aber die Wunden, die sind nicht heilbar. Und ich merke auch, je älter ich werde, desto mehr schmerzlicher und tiefer werden meine Wunden, denn der Platz, die Lücken, die mein Vater einfach ersetzen oder auffüllen sollte, das fehlt. Ich hätte mir das ganz anders erwünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass der Mord nicht passiert wäre.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Semija Szymczek kämpft gegen das Vergessen.
Gegen das Vergessen ihres Vaters, der, wie Sie schon erzählt haben, ermordet wurde. Das ist 25 Jahre her und Sie sagen, es stimmt überhaupt nicht, dass bei Ihnen die Zeit die Wunden heilt. Es ist trotzdem leichter, mit dem Schmerz mit der Zeit umzugehen?
Also ich habe gelernt, mit dem Schmerz umzugehen, aber der Schmerz, die Wunde, die ist nicht heilbar. Ich habe gelernt, wie gesagt, damit umzugehen. Es fehlt mir auch schwer, damit umzugehen. Mein Vater ist für mich in meiner Familie sehr präsent. Deswegen kämpfe ich auch für Aufklärung und für Gerechtigkeit.
Vielleicht müssen wir kurz aufklären. Ihr Vater ist das erste Opfer des NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, und er wurde hier in Nürnberg ermordet. Mit welchen Gefühlen kommen Sie hierher in die Stadt?
Mein Vater, Emir Szymczek, wurde am 9. September im Jahr 2000 hier in Nürnberg ermordet, auf eine brutale Art und Weise.
8 Kugeln, die ihren Vater getroffen haben.
Ja, und wir haben jahrelang, 11 Jahre lang in einer Ungewissheit gelebt. Das war für mich meine schlimmste Zeit.
Wie haben Sie denn überhaupt, wenn wir an diesen 9. September hingehen mal, wie haben Sie davon erfahren, dass Ihr Vater im Krankenhaus liegt und um sein Leben kämpft?
Wir haben damals nicht hier gewohnt. Ich war in einem Internat. Mein Onkel hat mich abgeholt und er hat gesagt, mein Vater wäre krank. Er würde im Krankenhaus liegen und dass wir ihn besuchen. Und kurz vor Nürnberg hat er mir gesagt, dass er Wunden hat. Ich habe ihn gefragt, was ist passiert, aber er hatte es mir nicht gesagt.
Und Sie waren 14 Jahre alt.
Ich war 14 Jahre alt und als wir in der Südklinik hier in Nürnberg waren, kam der erste Ermittler an mich und fragte so, ob mein Vater eine Waffe hatte, ob wir Feinde hätten. Und ich habe gesagt, von Feinden weiß ich nicht, davon hat er nie gesprochen, ob er eine Waffe hat. Ja, ein Messer, um die Blumen zu schneiden. Und dann durfte ich zu ihm rein auf die Intensivstation. Und da bin ich auch zusammengebrochen, als ich ihn dort gesehen habe, total verkabelt und mit Schusswunden. So kann ich mich eigentlich an Nürnberg erinnern. Das war mein schlimmster Tag hier
in
Nürnberg.
Umso schmerzlicher muss es sein, hier wieder zurückzukommen.
Es ist schmerzlich. Es ist auch jedes Mal Überwindung für mich, nach Nürnberg zu kommen, weil ich weiß, hier gibt es Helfershelfer. Gegen sie wird nicht ermittelt und ich kann, wenn ich mich hier bewege, vielleicht begegne ich einem und das ist kein schönes Gefühl. Das ist beängstigend für mich. Nürnberg ist eine Stadt für mich, die mit Trauer verbunden hat, die mit Rechtsextremismus verbindlich ist. Mit solchen Gefühlen komme ich nach Nürnberg.
Also mit vielen Fragen auch immer noch, denn zu der Erschütterung über das Attentat für Sie als 14-Jährige kam sehr schnell auch eine Erschütterung darüber, wie Sie wahrgenommen wurden, wie die Familie wahrgenommen wurde von den Polizisten, von den Staatsbeamten, dass Sie nicht als Opfer, sondern als Täter gesehen wurden. Erzählen Sie uns von diesen Tagen.
Wir hatten ein Blumenlager in Schlüchtern und um die Blumen fertig zu machen, hat er sie aus Holland selber ersteigert und erstmal hierher nach Deutschland geholt. Und dann kam sofort die Behauptung, er hätte Drogen von Holland nach Deutschland transportiert. Es gab auch einen Häftling oder mehrere Zeugen, die einfach mildere Strafen haben wollten und gesagt haben, die wären dabei gewesen. Einer hat erzählt, dass es in unserem Sprinter drei Sitze hat. Wir hatten nie einen Dreisitzer, es war immer zwei Sitzer.
Und das unter dem einen Sitz Drogen
genau,
versteckt.
Genau, die Polizei, die war so in dieser Struktur drin, dass sie das gar nicht mal abgeprüft haben. Meine Mutter hat auch sehr früh gesagt, gucken Sie bitte nach rechts, es könnten Neonazis gewesen sein. Dann kam aber die Aussage, nein, es können keine Neonazis gewesen sein. Es fehlt ein Bekennerzeichen. Und ich sage mal, wir durften 11 Jahre lang nicht trauern. Wir mussten meinen Vater rechtfertigen. Ich bin froh, es gab Freunde, die uns zugehalten haben, aber es gab auch Leute, die nicht zu uns gehalten haben. Schlüchtern ist eine kleine Gemeinde, eine Stadt. Wir wurden als Kinder etikettiert. Wir waren die Kinder eines Drogendealers. Viele Freunde haben sich von uns abgewandt. Es war einfach die schlimmste Zeit in meinem Leben. Mhm. 11 Jahre lang konnten wir nicht richtig Opfer sein.
11 Jahre lang, in denen noch mehr Morde passiert sind. Es hat 11 Jahre gedauert, bis klar war, der NSU steckt dahinter, der nationalsozialistische Untergrund. Gab es auch Momente, wo Sie sich ablenken konnten in der Zeit? Sie sprechen ja gerade davon, wie es eigentlich die schlimmsten Jahre Ihres Lebens waren.
Es ist so, nach dem Mord musste meine Mutter auf Insolvenz gehen. Wir mussten unsere Blumengeschäfte abgeben. Sie war gar nicht in der Lage, das weiterzuführen zu können. Sie hat dann sehr hohe Depressionen bekommen und ich musste eigentlich Verantwortung für meine Familie übernehmen. So viel Freiheit hatte ich da mit 14 auch nicht. Ich habe noch einen kleinen Bruder. Wir mussten den Alltag schaffen. Es ging gar nicht anders. Es war nicht leicht, überhaupt nicht leicht. Trotzdessen haben wir beide studiert. Uns blieb keine andere Wahl. Wir hatten nicht so viel Freiheit. Wir mussten einfach den Alltag auch schaffen. Unsere Schule, unser Studium. Wir mussten uns ablenken. Aber ich bin froh, meine Mutter hat sehr viel zu uns gehalten. Und sie hat sehr, sehr früh gesagt, was die Medien schreiben, was die Polizisten zu uns sagen. Wir dürfen das nicht glauben. Euer Vater war ein toller Vater. Ich habe ihn ja auch empfunden. Er war ein sehr, sehr liebevoller Familienvater. Er kämmte mir zum Beispiel die Haare immer nach dem Baden. Wir hatten auch ein schönes Verhältnis. Meine Mutter hat gesagt, wir dürfen der Polizei nicht glauben. Ich möchte, dass ihr euren Vater so in Erinnerung behält, wie ihr ihn kennt. Und so haben wir auch zusammen an einem Strang gezogen.
Ich finde es sehr schön, wie Sie zum Lächeln anfangen, wenn Sie von Ihrem Vater erzählen. Und vielleicht erzählen Sie uns mal genau von dieser Zeit, von Ihrer Kindheit. Es gab eine glückliche Zeit in Ihrem Leben davor, also bis Sie 14 waren. 1986 sind Sie geboren im hessischen Friedberg. In was für eine Familie hinein? Vom Vater haben Sie ein klein bisschen ja schon erzählt.
Es war so, meine Eltern haben 1978 geheiratet, aber mein Vater durfte nicht nach Deutschland reisen. Meine Mama war schon da. Sie haben 8 Jahre getrennt gelebt und hatten eine Fernbeziehung. In der Zeit haben sie sich auch viele Liebesbriefe geschrieben, Gedichte geschrieben.
Haben Sie die jemals gelesen?
Ja, die haben wir immer noch. Die lese ich auch, meine Kinder lesen das auch so. Durch meine Geburt, durch die Familienzusammenführung durfte mein Vater auch nach Deutschland einreisen. Es war so, wir haben in Friedberg in einem Haus gewohnt, mit meinem Opa zusammen, Familie von meinem Onkel. Also das war so ein riesengroßes Familienhaus. Da haben wir eigentlich zusammen gewohnt. Dann hat mein Vater in Schöpfritz in einer Autofabrik eine Stelle bekommen. Und so mit 3 Jahren sind wir dann nach Schlüchtern gezogen und hatten dann auch unsere eigene Wohnung in Schlüchtern. Ich bin das erste Enkelkind mütterlicherseits.
Alle waren total stolz.
Ja, ich war die Prinzessin zu Hause. Ich habe viel Liebe bekommen, als Kleinkind auch, von meiner Familie. Das waren so meine schönsten Erinnerungen. Also Frieden war auch, das ist eine Gemeinde, ein Dorf, wo wir die Milch noch vom Bauern gekauft haben. Wir sind mit meinem Bruder, mit meinem Vater immer zum Bauern gegangen. Wir hatten da sogar so ein Heftchen mit Guthaben und haben uns so die Milch gekauft. Das war meine Kindheit. Wir haben in einer Katharinenstraße gewohnt. Das waren so Sozialbauten, wo Gastarbeiter eigentlich gewohnt haben. Da gab es Italiener, Türken, Griechen. Es waren viele Kinder auf dieser Straße. Und nebendran war ein Spielplatz, wo wir uns immer getroffen haben. Es war auch so, dass mein Vater viel Akkord gearbeitet hat und auch Schlaf brauchte, wo die Mütter sich einfach im Spielplatz getroffen haben und wir waren den ganzen Tag draußen. Mein Vater war auch ein Mensch, er mochte grillen.
Und es gab auch Bilder, glaube ich, mit ihnen, wo sie zusammen zum Beispiel angeln.
Ja, wir waren auch angeln zusammen. Ich habe das Fahrradfahren von ihm gelernt, auch an Wochenenden. Wir hatten mobile Blumenstände. Ich war immer mit ihm unterwegs. Er hat sehr viel auch die türkische Sprache Wert gelegt und er hat mir immer Bücher gekauft, die es in Deutschland damals ganz, ganz selten gab, nur an Konsulaten zum Beispiel.
Damit sie die Sprache lernen.
Damit ich die Sprache, türkische Sprache lerne. Das hat er bei mir durchgezogen, aber das hat er nicht mehr bei meinem Bruder gemacht. Er hat viel darauf auf Bildung Wert gelegt. Wir haben zusammen immer Mathe gelernt. Ich durfte auch in den Ferien mit ihm nach Holland fahren und er hat immer so ein Snickers versteckt im Auto und immer an der gleichen Stelle und hat gesagt, ich soll es suchen, aber es war immer in der Ablage zum Beispiel.
Aber er hat sich riesig gefreut, ja, wenn sie es gefunden hat.
Ja, und für mich als Kind war das auch so ein besonderes Erlebnis, mit ihm nach Holland zu fahren, mit ihm zu reisen. Und er war ein toller Familienvater. Er sieht auf den Bildern immer so mit dem Schnurrbart streng aus, aber das war ja überhaupt nicht. Auch gegenüber seinen Arbeitern nicht. Zu meiner Mutter war er immer respektvoll. Die Liebesbriefe, die sie sich geschrieben haben, die Sprache. Also das ist so beeindruckend, wie respektvoll sie miteinander umgegangen sind.
Jetzt wissen wir viel über Ihren Vater. Erzählen Sie noch von Ihrer Mutter.
Also meine Mutter, sie ist eher jetzt auch noch die Dominante in unserer Familie.
Adile,
ja. Sie war vor dem Mord mit meinem Vater zusammen an diesem Blumengeschäft. Die haben eigentlich das als Familie gemacht.
Das heißt, Sie mussten auch manchmal als Schülerin mithelfen?
Was heißt, oder wir mussten? Ja, es war so, dass wir nach der Schule immer zum Blumengeschäft gegangen sind oder in diesen Lager, wo wir auch viele andere Kinder getroffen haben, in dem die Mütter auch gearbeitet haben. Das war für uns so ein Treffpunkt. Anders kannte ich es auch gar nicht. Wir haben da auch mitgeholfen, mit angepackt. Es war ein Familienbetrieb. Ich bin dankbar auch für meine Mutter, dass sie das geschafft hat. Ich als alleinerziehend in dieser schwierigen Zeit, das war nicht einfach für sie.
Größter Respekt. Was wissen Sie vom Leben Ihres Vaters vorher in der Türkei? Ich glaube, er hat Ihnen da im letzten Urlaub im Sommer mal davon erzählt.
Ja, wir waren zusammen 4 Wochen im Urlaub, in dem Haus auch, was er sich erbaut hat und später, in dem er leben wollte. Wir hatten auch eine schöne Nacht auf dem Balkon zusammen. An dem Tag kamen die Schafe von den Bergen herunter mit diesen Glöckchen. Und er hat mir erzählt, dass er, bevor er nach Deutschland gekommen ist, auch ein Hirte war, dass er für die Familie in der Türkei auch aufkommen musste, weil er selber seinen Vater recht früh verloren hatte an Krebs. Und er kommt eigentlich aus armen Verhältnissen. Er wollte studieren, wollte Polizist werden, aber dafür war auch keine Freiheit für ihn möglich. Das hat er mir zum Beispiel erzählt. Es war so, wenn wir in den Ferien in der Türkei waren, haben wir eigentlich mit seiner Familie immer verbracht, weil sie ihn auch nur im Jahr 4 Wochen oder 3 Wochen gesehen haben. Wir haben immer zu 30 Personen gefrühstückt. Und Isparta ist sehr nah an Antalya dran, zum Beispiel 2 Stunden. Aber dass wir mal da einen Strandurlaub als Familie gemacht haben, das war gar nicht möglich, weil wir alles mit der riesengroßen Familie zusammen gemacht haben. Die haben die Tage, die Zeiten, die wir dort sind, haben sie immer geschätzt. Und
ich habe das nie so, wenn sie da waren.
Ja, ich habe das da nie so wertgeschätzt. Ich wollte immer so einen Familienurlaub für uns zu viert haben. Aber ich bin auch froh, dass man das dann doch als Großfamilie zusammen verbracht hat.
Die Familie wollte sie einfach bei sich haben. Haben Sie vor der Ermordung Ihres Vaters, Sie haben ja dann auch schon von den Ermittlungen erzählt, die rassistisch geprägt waren, aber haben Sie vor der Ermordung Ihres Vaters auch schon Erlebnisse von Ausgrenzung gehabt in Deutschland?
Nein. Überhaupt nicht. Wie gesagt, wir haben in einer Gemeinde gelebt. Neben uns war ein Altersheim zum Beispiel. Und sonntags, wenn wir viele Blumen übrig hatten, sind wir mit meinem Vater, mit meiner Mutter in dieses Altersheim gegangen und haben die Blumen einfach verschenkt, weil wir die einfach nicht mehr gebraucht haben. Und die alten Leute, die haben sich immer so gefreut, wenn die Spaziergänge in der Straße gemacht haben, die haben uns immer begrüßt. Ich hatte davor keine rassistischen Erfahrungen. Überhaupt nicht.
Wie würden Sie denn sagen, haben Sie sich verändern müssen? Sie haben ja schon von dem Kämpfen auch für die komplette Familie erzählt. Aber ich glaube, Sie waren eigentlich ein sehr schüchternes Kind, haben Sie sich mal beschrieben.
Ich war ein sehr, sehr schüchternes Kind, total geschützt auch von meiner Familie. Ich musste mich verändern. Dieser ganze Prozess, der Mord, die ganzen Kämpfe, auch jetzt, wir kämpfen für Gerechtigkeit, wir können noch nicht abschließen, das hat mich zu einem ganz anderen Menschen einfach entwickelt. Ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn der Mord nicht passiert wäre.
Vielleicht eine andere.
Vielleicht eine andere Person.
Aber man ist ja immer der, der man ist mit allen.
Ja, ich musste viel Verantwortung mit 14, 15 übernehmen. Da war nicht so Zeit als pubertierendes Kind möglich.
Aber es gab einen Tag, an dem eine Seelenschwester in ihr Leben gekommen ist. Im Bayern 2 Studio in Nürnberg sitzt mir Semija Şimşek gegenüber und hat ein bisschen mitgesungen bei dem Song gerade eben. Sie hat ihren Vater 2000 durch den NSU verloren, durch den nationalsozialistischen Untergrund. Und 2006 haben sich einige Angehörige nach dem 9. Mord zu einer Demonstration entschlossen. Kein 10. Opfer hieß die. Und diese Demo sollte ihrem Leben nochmal eine andere Richtung geben.
Die Demo wurde von Halits Vater Ismail Yozgat organisiert in Kassel. Und er hatte viele Familien dazu eingeladen.
Also sein Sohn wurde vom NSU ermordet.
Sein Sohn wurde in Kassel. 2 Tage nach Gamzes Vaters Ermordung ist der Mord an Halit passiert. Und Herr Yozgat hat eine Demo uns organisiert in Kassel, in dem er uns eingeladen hat. Und wir sind der Einladung gefolgt. Da habe ich auch Gamze zum ersten Mal kennengelernt.
Und Sie haben irgendwie gespürt, ich muss mit der Frau sprechen.
Ja, wir sind da auch hingegangen, weil wir einfach verzweifelt waren. Wir waren ratlos. Es passieren Morde in Deutschland, aber keiner will was gesehen haben.
Am
helllichten Tag.
Und es war noch nicht klar, 9 Morde bereits innerhalb von 6 Jahren. Es war noch nicht klar, dass es der NSU war.
Ja, es war noch nicht klar. Wir wussten nicht, wie können Morde passieren am helligen Tag in Deutschland. Wie kann das passieren? Wenn ich schwarz fahren würde, ein Auto, würde man mich sofort erwischen. Es war ja auch so, dass wir jahrelang mein Vater oder die anderen Familien ihre Opfer verteidigen mussten.
Weil auch, Sie haben ja schon erzählt von dem Drogenhandelvorwurf, den man gegen Ihren Vater gerichtet hat. Aber als immer mehr Menschen türkischer Herkunft oder auch griechischer Herkunft ermordet wurden, hat man verdächtigt, dass es Mafiakreise gewesen
sind. Ja, es war nicht nur Drogenmafia, es war die Sportwettenmafia, es waren die Grauen Wölfe. Dann hieß es mal Dönermorde zum Beispiel, was ich total rassistisch finde, diesen Titel.
Und da hat Ihr Bruder, glaube ich mal, da war er noch sehr klein, gesagt, mein Papa isst keinen Döner.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Satz, der hat was in ihn ausgelöst.
Ja, dass man unsere Väter, unsere Familienväter, die liebevollen Väter einfach wie Döner gleichgesetzt hat. Das war unertragbar. Es ist immer noch unertragbar. Ich sage ja auch immer, der NSU hat meinen Vater ermordet. Die Medien, die Polizisten haben seinen Ruf kaputt gemacht. Und an diesem Tag sollte sich was verändern. Wir wollten einfach Zeugen, die was gesehen haben, aufrufen. Wir wollten einfach darstellen, es hat nichts mit unserer Familie zu tun, diese Morde.
Sondern es könnte bei jedem passieren.
Es könnte jeden treffen.
Und Ihnen war es auch ganz besonders ein Bedürfnis, Gamze Kubaschik kennenzulernen, denn Sie hätten sie gerne beschützt vor was?
Es war so, ich möchte es von Anfang an erst erklären. Ich hatte von den Medien erfahren, dass Mehmet Kubaschik eine Tochter hat und dass wir auch fast gleich alt sind. Und als ich so die Nachrichten sie kurz gesehen habe, hatte ich schon ihre Verzweiflung so gesehen und ich dachte, ich muss sie kennenlernen. Ich wusste nicht, dass sie meine Seelenschwester wird zu dem Zeitpunkt. Aber als ich sie dann an diesem Tag gesehen habe, habe ich das total mitgefühlt. Sie war verzweifelt in ihren Augen, so ratlos. Sie war eigentlich da, aber auch nicht da. Sie war unter einem Zockzustand und habe gesagt, wer ich bin, dass ich verstehen kann, was sie spürt und dass ich damals niemanden hatte zu sprechen, aber dass ich für sie da bin und habe ihr meine Telefonnummer gegeben, mit der Hoffnung, dass sie mich auch wirklich anruft, was sie auch dann nach Wochen gemacht hat. Und ich habe an dem Tag zu ihr gesagt, dein Vater hätte noch leben können.
Wären die Ermittlungen in die richtige Richtung
gegangen? Ja, wären die Ermittlungen. Ich konnte mir das damals auch gar nicht erklären, wie sowas passieren kann. Und sie hat mich dann auch angerufen. Wir haben viel dann besprochen. Unsere Mütter haben dann viel miteinander besprochen. Wir haben viele Ähnlichkeiten gehabt. Gamzes Vater war auch ein sehr liebevoller Familienvater.
Und ich glaube, sie sind beide 38 geworden, oder?
Mein Vater wurde 38. Gamzes Vater, glaube ich, 39.
Also es gab sehr, sehr viele Parallelen in dieser Freundschaft. Ja, es ist eine jahrzehntelange, sehr enge Freundschaft geworden. Sie haben sich begleitet in ihrer gegenseitigen Leben. Und sie haben jetzt ein Buch geschrieben, Unser Schmerz ist unsere Kraft. Eben Gamze Kubaschik, Semija Şimşek und Christine Werner zusammen. Was waren denn so die ersten Reaktionen auf dieses Buch?
Es sind immer tolle Reaktionen auf unser Buch. Es ist ein Jugendbuch, möchte ich erwähnen, ab 14 Jahre alt.
Warum diese Zielgruppe?
Als mein Vater ermordet wurde, war ich 14. Ich musste diese Schmerzen hautnah ertragen. Und dann haben wir gesagt, wenn ich das hautnah mit 14 ertragen konnte, können die Jugendlichen ab 14 das auch lesen. Und wir haben für das Buch 3 Jahre gebraucht, weil es einfach ein sehr persönliches Buch ist. Das Buch ist mit Schmerz verbunden, mit Hoffnung verbunden, mit Wut, auch mit schönen Erinnerungen. Es war nicht leicht, das Buch zu schreiben. Wir haben uns aber mit Gamze und mit Christine immer wieder Zeit genommen, um in den normalen Alltag wieder zurückzukommen, weil wir sind Mütter.
Also um einfach auch mal durchzuschnaufen im Alltag und nicht immer nur sich damit beschäftigen.
Es ist auch gar nicht möglich, weil ich habe 2 Kinder. Ich möchte auch als Mama funktionieren. Also wenn ich darüber spreche, dann geht es mir psychisch nicht gut. Ich bin dann angeschlagen und ich brauche dann aber auch die Zeit zum Regenerieren, damit ich weiter auch in meinem Job weitermachen kann. Die Rückmeldungen sind total gut. Viele Jugendliche sagen, sie hatten davor nicht vom NSU gehört.
Naja, die Jugendlichen, die heute jugendlich sind, das sind ja Ereignisse, die Morde des NSU, die passiert sind, bevor sie geboren wurden.
Eben.
Wie schafft man es dann, die dafür zu interessieren?
Davor haben wir auch viele Lesungen gemacht und Schulbesuche und Gespräche mit Jugendlichen. Dann haben wir gemerkt, dass viele Jugendliche den NSU-Komplex gar nicht kennen. Und NSU ist in Deutschland passiert. Die Jugendlichen waren teilweise nicht davor geboren, nicht mal auf der Welt. Aber sie haben das Recht zu erfahren, was in Deutschland passiert ist, was mit uns passiert ist. Rechtsextremismus geht ja weiter. Es heißt ja nur anders. Die Dimension ist ja anders. Es kann wieder passieren. Es passiert ja auch wieder. Es heißt nur anders.
Was sind denn dann die Reaktionen der Jugendlichen? Sie sagen, sie sind ja davor schon in Schulen gegangen, jetzt mit dem Buch natürlich erst recht wieder. Sie sind am Freitag in der Stadtbibliothek in Nürnberg gewesen und haben da auch mit Jugendlichen gesprochen. Wie gehen sie aufeinander zu?
Ja gut, in Nürnberg war das Thema schon aktuell, weil wir auch einfach 3 Mordopfer hier in Nürnberg haben. Aber in vielen anderen Städten ist das ganz anders. Viele kennen diesen NSU-Komplex nicht. Wir hatten ja auch letztes Jahr einfach 25 Jahre Gedenkveranstaltung hier in Nürnberg. Deswegen ist das Thema noch ein bisschen so aktuell. Es waren gute Fragen auch danach dabei.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wie können wir uns arrangieren? Wie können wir solidarisch dabei sein, euch unterstützen zum Beispiel? Oder was sind dann eure Wünsche von den Jugendlichen?
Es soll ja sogar mal Schüler gegeben haben, die auf sie zugegangen sind und gesagt haben, gut, dass sie da waren, sonst hätte ich die AfD gewählt.
Ja, die haben ja Spots, die einfach so leicht sind mit Antworten.
Aber wie können sie die überzeugen da?
Einfach mit Gespräche, mit Offenheit, durch unseren Schmerz, was wir gelitten haben, wie gefährlich Rechtsextremismus sein kann, was es alles bewirken kann, wie man eine Familie löschen kann, was das alles für Konsequenzen hat. Wenn das Jugendliche verstehen, dann kann man auch dieses Umdenken einfach switchen. Und deswegen ist ja auch die Öffentlichkeitsarbeit oder Arbeit mit Jugendlichen in diesem Thema so wichtig. Aber es kommt einfach in den Lehrplänen nicht. Die Schulen dürfen selber entscheiden, ob sie es einfach mit aufnehmen oder nicht. Das Thema kommt einfach zu kurz.
Gibt Ihnen das dann Mut, diese Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern?
Mut, es motiviert uns auch. Wir kämpfen ja für Gerechtigkeit und Wahrheit. Natürlich gibt es uns Mut, wir sind dann total froh. Das ist ja auch unser Ziel gewesen. Und wenn wir gute so Rückmeldungen bekommen, das motiviert uns einfach weiterzumachen.
Und wenn Sie die Entwicklung in Deutschland jetzt über die Jahre sehen, nachdem der NSU aufgeflogen ist oder sich selbst enttarnt hat eigentlich?
Also Deutschland entwickelt sich ja zu einem Land mit mehr Hass, leider. Es ist ängstigend, aber ich denke, dass wir auch gerade da ansetzen müssen. Wir dürfen uns in der Gesellschaft nicht spalten lassen. Wir dürfen nicht wegschauen. Wir müssen da hinschauen und gemeinsam unsere Stimme erheben. Denn gemeinsam sind wir laut und wir schaffen das auch nur, wenn wir gemeinsam laut sind.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Semija Şimşek, war Nebenklägerin im NSU-Prozess.
In dem Prozess, wo es um die Verurteilung der Mörder ihres Vaters ging, beziehungsweise einer, die noch lebt, die anderen haben sich selber umgebracht. Mit welchen Gefühlen sind Sie in diesen ersten Verhandlungstag in München gewesen?
Mit Hoffnung, mit Vertrauen an das Rechtssystem, mit der Hoffnung, dass wir Aufklärung bekommen. So bin ich eigentlich als Nebenklägerin an dem ersten Tag in den Prozess.
Haben Sie sich vorgenommen, Beate Zschäpe, die Mittäterin, der in die Augen mal zu gucken?
Habe ich auch öfters. Ich bin in der ersten Zeit sehr oft zum Prozess gegangen. Aber danach habe ich mich bewusst entschieden, nicht mehr zum Prozess zu gehen. Der Raum war klein. Auf der Zuschauerbank oben saßen ganz viele Nazis. Wir wurden teilweise auch von den Angeklagten einfach provoziert mit ihren Tattoos, mit Kaugummi kauen. Und das war keine gute Atmosphäre in diesem Raum. Die Anträge, die unsere Rechtsanwälte gestellt haben, die wurden sehr früh abgelehnt. Es war so, dass ich dann recht früh verstanden habe, dass wir in diesem Prozess keine Aufklärung bekommen, obwohl die damalige Bundeskanzlerin uns lückenlos Aufklärung versprochen hatte, habe ich und meine Familie recht früh erkannt, dass wir in diesem Prozess keine Aufklärung bekommen werden.
Zumal ja auch Akten vernichtet wurden, andere über 100 Jahre unter Verschluss gehalten werden, die Rolle der V-Leute bis heute nicht ganz aufgeklärt ist. Ich glaube, Ihr Anwalt hat aber auch gesagt, ein Strafprozess ist kein Ermittlungsausschuss. Was wäre denn die dringendste Frage, die Sie gerne beantwortet hätten?
Also, es gibt nicht die dringendste Frage, es gibt einfach viele Fragen für mich, die offen stehen. Ich möchte wissen, wer die Helfershelfer gerade hier in Nürnberg sind.
Weil Sie nicht glauben, dass es nur drei gewesen sein können.
Nein, natürlich nicht. Ja, also definitiv nicht. Ich möchte wissen, ob mein Vater speziell er ausgesucht wurde. Nach welchen Kriterien wurden diese Opfer ausgesucht? Warum wurden die Akten verschlossen? Warum bekommen wir keine Akteneinsicht? Was wird denn von uns versteckt? Ich habe wirklich ganz, ganz viele Fragen, die offen sind. Wenn ich auch keine Antworten bekomme, kann ich mit diesem Prozess nicht abschließen.
Glauben Sie noch dran, dass irgendwann die Fragen beantwortet werden?
Der zweite Prozess zum NSU, der läuft ja in Dresden weiter. Wir hätten uns, die Angeklagte, jetzt die Susan Eminger damals in München gewünscht, aber die Klage kommt auch viel zu spät. Wie viel Jahr sind das jetzt? 2018, jetzt haben wir 2026. Hoffnung habe ich wenig. Aber ich werde auch zum Prozess nach Dresden gehen, damit ihr einfach symbolisch da sind. Wir kämpfen weiter für Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich gehe nicht mit Hoffnung zum Prozess, aber wir werden einfach auch nicht loslassen. Wir kämpfen. Wir werden weiterkämpfen.
Damals, als die ersten Verhandlungstage in München waren, waren Sie hochschwanger mit Ihrem ersten Kind und sind dann auch als frische Mama mit dem kleinen Kind immer wieder mal hin. Woher haben Sie die Kraft genommen?
Ja, ich habe ja vorhin auch besprochen, dass ich ein erwünschtes Kind war. Ich habe viel Liebe von meinem Vater bekommen. Ich glaube, das liegt viel damit zu tun, dass ich ihn total gut in Erinnerung habe. Ich nehme mir die Kraft von ihm, von der Liebe, die ich damals bekommen habe. Auch viel Kraft von meinen Kindern, die mich motivieren, weiterzumachen. Denn die sind momentan in der Türkei. Und wenn ich so selten in Deutschland bin, dann sagen die: Mama, willst du nicht mal nach Deutschland reisen? Willst du nicht über unseren Opa sprechen? Und das ist so für mich motivierend. Sie sind dann total stolz, wenn sie mich im Fernsehen sehen oder auch mit dem Buch, die erzählen dann. Das gibt mir einfach meine Familie, meine Freunde, meine Mama. Die geben mir einfach, auch Jugendliche, mit denen wir sprechen, die geben mir Kraft, weiterzumachen.
Vor einem halben Jahr ist Beate Zschäpe in ein Aussteigerprogramm aufgenommen worden, also für Leute, die aus dem Nationalsozialismus aussteigen wollen. Eine Angehörige meinte, uns kann eigentlich nichts mehr schockieren und das war dann doch wieder ein Schock. War das das für Sie auch?
Ja, das ist ein Schock, war es für mich nicht. Natürlich will sie einfach in diesen Aussteigerprogramm, aber für uns war das nicht verständlich, wie sie in diesen Aussteigerprogramm überhaupt aufgenommen werden kann. Denn für uns ist klar, für viele ist es klar, sie ist keine Aussteigerung.
Denn warum glauben Sie das?
Wenn jemand Aussteigerin ist und die Taten ihr leid tun, dann müsste sie einfach dazu beitragen für Aufklärung. Sie trägt ja für keine Aufklärung bei.
Sie
belastet ja niemanden. Das ist für mich nicht glaubhaft. Für mich ist sie keine Aussteigerin. Hätte sie gesprochen und hätte wirklich die Wahrheit gesagt und hätte zur Aufklärung beigetragen, dann hätte ich persönlich auch damit leben können, dass sie früher entlassen wird.
Das haben Sie, glaube ich, sogar ihr gesagt, ja, am Tag der Urteilsverkündung, dass ich gesagt habe, bitte, bitte sprechen Sie endlich. Ich würde mich einsetzen dafür, dass sie früher entlassen.
Das habe ich nicht
werden.
Zu ihr gesagt, aber das habe ich so in der Öffentlichkeit gesagt, der sich auch damals aufrichtig entschuldigt hat, gab es ja auch den Angeklagten. Aber er hat ja zur Aufklärung beigetragen. Das war für mich dann persönlich, okay, er hat was dafür getan. Aber bei ihr habe ich das Gefühl nicht, für mich ist sie keine Aussteigerung. Und das kann nicht einfach passieren. Das darf nicht passieren.
Es gibt in Nürnberg den Enver Şimşek Platz. Das ist genau der Platz, wo ihr Vater ermordet wurde. Im Süden von Nürnberg. Es gibt in Jena eine nach ihm benannte Straße. Es gibt inzwischen ein NSU-Dokumentationszentrum in Chemnitz. Sind das Schritte in die richtige Richtung?
Ja, es sind Schritte in die richtige Richtung. Aber es ist einfach noch wenig. Wir müssen an der Erinnerungskultur weiterarbeiten. Wir müssen weiter erinnern. Die Taten dürfen nicht vergessen werden. Die Namen unserer Väter, der Opfer, dürfen nie vergessen werden. Die Stadt Nürnberg, auch andere Städte, die Bundesrepublik muss einfach Konsequenz tragen dafür, was passiert ist. Wir dürfen nicht wegschauen. Deutschland tut ja, als hätte es kein Problem mit rechts, aber das bringt's nicht. Wir müssen an der Erinnerungsarbeit, an der Kultur einfach weiterarbeiten. Es reicht noch nicht aus.
In diesem NSU-Dokumentationszentrum in Chemnitz sind auch persönliche Gegenstände der Opfer ausgestellt. Was ist von Ihrem Vater dort?
Von meinem Vater ist sein Handy dort, wir nennen das auf Türkisch Tespih, so eine Kette zum Beispiel ist dort. Ich glaube, auch einen Liebesbrief haben wir da zur Verfügung gestellt. Es war so, dass das Dokumentationszentrum in Chemnitz, mit denen arbeiten wir eng zusammen. Wir sind auch öfters dort. Das ist wirklich toll entstanden. Das ist ja im Rahmen des Kulturstadt Chemnitz entstanden und für nächstes Jahr wird das noch weiter befördert. Das ist eine tolle Arbeit mit denen zusammen. Meine Kinder und ich, wir waren da auch schon ein paar Mal. Es ist eine Begegnungsstätte, eine Form von Erinnerung an die Opfer. Und ich gehe da auch jetzt besser, nicht mehr so wie früher ängstigend dahin, sondern es hat auch die Ansicht auf die Stadt ein bisschen weiter geändert in meinen Augen. Die Stadt hat gesagt, wir möchten dagegen was tun. Und das ist zum Beispiel für mich konsequent zu tragen. Und zu sagen, das möchten wir unserer Stadt nicht und wir tun was für die Opfer.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Semija Şimşek, daheim in Deutschland, zu Hause in der Türkei.
Kann man das so sagen?
Jein. Also ich bin ja 2012 ausgewandert in die Türkei, aber das war eigentlich zum Prozess viel hin und her. Und 2016 bin ich dann mehr in die Türkei zugezogen.
Weil natürlich auch Ihr Mann aus der Türkei ist?
Ja, auch da. Ich bin da hingezogen. 2012 war mir das einfach viel zu viel in Deutschland.
Also war auch ein bisschen eine Flucht?
Teilweise ja, was ich eigentlich damals nicht als Flucht bezeichnen würde, aber im Nachhinein jetzt würde ich das so als Flucht bezeichnen, weil ich habe in einer Kleinstadt gewohnt, dann jeden Tag, überall wurde ich zum NSU befragt und so. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr dazu zu sprechen und ich habe einfach einen Ort gesucht, wo ich ein bisschen neutral sein kann, nicht mehr so öffentlich und das ist mir eigentlich in der Türkei passiert. Viele kennen das NSU, aber können mich nicht dazu orientieren. Das war so ein bisschen für mich ein Rückzug. Ich bin in Deutschland geboren. Deutschland ist meine Heimat.
Auch nach allem, was passiert ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich gehöre zu Deutschland. Ich lebe, wie gesagt, fast seit 2012 in der Türkei. Aber dort bin ich auch nicht angekommen. Da konnte ich keine Wurzeln ziehen. Da gehöre ich auch nicht so wirklich hin. Und ich frage mich ja, wo gehöre ich denn hin? Und Deutschland ist meine Heimat. Ich fühle mich wohl, auch nach den Taten in Deutschland wohl. Es ist einfach ein Gefühl mit Trauer, mit schmerzlicher Heimat. Deutschland ist meine schmerzliche Heimat. Dazu hatte ich ja auch 2013 erstes Buch dazu.
Also das würden Sie immer noch genauso beziffern, oder?
Immer noch. Deutschland ist meine schmerzliche Heimat. Und Türkei ist ein Ort, ein Rückzugsort für mich, wo ich meinen Alltag leichter überwältigen kann. Ich bin Sozialpädagogin dort. Und
Sie sind Sozialpädagogin und kümmern sich um Familien, die ein Familienmitglied verloren haben.
Ja, ich bearbeite Anträge von Witwen.
Also eigentlich wieder Ihre Geschichte.
Ja, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Und ich bin in der Abteilung schon seit 9 Jahren und sie wollen mich nicht da wegsetzen, weil ich einfach dafür ein anderes Gefühl habe. Ich gehe mit Witwen, Kinder, die ihre Familienangehörigen verloren haben, ganz anders um. Ich habe zu denen einfach ein ganz anderes Empathiegefühl und viele Anträge werden von mir auch nicht abgelehnt. Ich mache die Arbeit sehr, sehr gerne dort, mit Liebe, mit Empathie. Das ist so auch ein Stück, was mich dann so motiviert. Das gehört auch zu mir, ein Stück Teil meiner Geschichte.
Jetzt sind Sie ja eine Frau, die viel für Gerechtigkeit kämpft, die in Deutschland immer wieder den Finger auf Missstände legt. Wie stehen Sie denn oder was denken Sie über die politische Situation in der Türkei heute?
Also viele fragen mich das auch. Ich sage, Türkei ist nicht viel besser als Deutschland. Ich kritisiere Türkei genauso. Also Türkei hat auch ein Problem mit Rechts. Genauso kämpfe ich auch in meiner Arbeit dort als Sozialpädagogen. Genau das, was ich in Deutschland mache als Sozialpädagogen, als für Kampf für Gerechtigkeit, so setze ich mich auch in der Türkei ein.
Wie fühlen sich Ihre Kinder eigentlich? Auch so halb-halb? Oder ist es dadurch, dass sie in der Türkei geboren sind, haben die doch vielleicht mehr Wurzeln schlagen können?
Also meine Kinder sind in Deutschland geboren, weil ich wollte, dass sie in Deutschland geboren werden.
Ja.
Aber sie sind mit Kindesalter eigentlich zusammen mit mir in der Türkei aufgewachsen. Sie wachsen einfach ohne das Gefühl des Rechts. Sie kennen Rechts nicht. Sie haben das noch nie dort empfunden. Aber sie kennen das Gefühl Rechts, weil ich über meine Geschichte viel erzähle. Ich habe ihnen erzählt, wie der Vater umgekommen ist, dass das Rechtsextremismus ist, wie gefährlich auch Rechtsextremismus sein kann.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja.
Oder Sie haben gesagt, Sie reden sehr viel mit Ihren Kindern. Aber es war, glaube ich, auch lange Thema, wie erzähle ich denen eigentlich vom Opa? Und Sie haben da einen Ort gefunden, das ist, glaube ich, das Grab in der Nähe Ihres Wohnortes.
Şarkı Karaj heißt unser Wohnort. Ja, und mein Vater ist in Salur beerdigt. Wo er geboren ist. Das sind nur 10 Kilometer. Es ist immer noch so, wir dürfen unsere Kinder niemals anlügen. Wenn sie fragen, dann erzählen wir das, was passiert ist. Und so, Gamses Sohn ist auch fast gleich alt wie mein Sohn. Und wir haben da auch ganz viele Parallelen zueinander. Es war für uns schon damals klar, wir dürfen unsere Kinder nicht anlügen. Wir erzählen, wie es passiert ist. Und so habe ich denen das auch erzählt, was passiert ist mit Zeitungsartikeln, mit meiner Geschichte. Mein Bruder erzählt viel. Mein Papa ist halt viel präsent in unserer Familie. Und so haben die eigentlich erfahren, was Rechtsterrorismus ist. Und ich sage ja auch immer, das Thema muss auch in den Kindergärten, das muss in die Grundschulen. Wir besprechen das am Frühstückstisch, dass der andere genauso wertvoll ist. Nur weil er einen Migrationshintergrund hat, dürfen wir ihn einfach nicht mit vorurteilen. So mache ich das auch vor Ort. Ich lade Flüchtlingskinder ein, wir arbeiten mit denen. Und so gehe ich auch in meiner Familie damit um, wie ich mir das erwünsche.
Sie haben einen Sohn, Sie haben eine Tochter. Wenn Sie am Grab sind, wie binden Sie da die Kinder mit ein? Ich glaube, Sie erzählen dann Ihrem Vater immer von Ihrem Leben.
Wir gehen sehr oft an den Friedhof. Ich gehe auch sehr oft mit meinen Kindern dahin, weil Friedhof ist für mich ein Ort des Lebens. Da liegt einfach mein geliebster Vater und seit Jahren liegt er dort. Ich habe einen zum Friedhöfen ganz anderen Bezug. Es ist für mich einfach der Ort, in dem ich trauern kann, auch leben kann. Ich rede viel mit dem Grabstein, mit meinem Vater dort. Ich läster auch zum Beispiel. Es ist für mich wirklich ein anderer Ort. Und ich wollte, dass meine Kinder das auch kennenlernen. Dass nicht nur Friedhöfe so des Ortes des Trauerns, des Sterbens sind. Nein, es kann jedem passieren. Ich wollte einfach, dass sie das ganz anders beobachten. Wir gehen da mit Blumen hin, wir bepflanzen und ich rede da, ich bete auch dort mit meinen Kindern. Es ist so für uns ein anderer Ort geworden.
Sie sind ja gläubige Muslimin.
Was heißt gläubig? Ja, ich bin Muslim. Ich bete nicht 5-mal am Tag. So gläubig bin ich auch nicht.
Aber glauben Sie, Ihr Vater hört Sie, wenn Sie mit ihm sprechen?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, ich glaube daran, dass er mich hört, dass er auch immer bei mir ist, dass er immer eine Hand auf mich hat, dass er uns immer beobachtet.
Was sagt er über seine Tochter, die so lange
Ich glaube, er wäre stolz auf mich. Ja, doch, das glaube ich auch, weil ich kämpfe dafür, dass sein Name nicht vergessen wird, dass er Präsenz ist. Er hätte das auch für mich getan.
Semiha Shimshek, ich merke, wie sehr Sie das bewegt und ich weiß, wie schwer es Ihnen fällt, so lange über Ihre Geschichte zu sprechen. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Bayern 2 Studio nach Nürnberg gekommen sind und diese Geschichte erzählt haben. Dankeschön.
Danke.
Und ich möchte gerne das bewegende Buch noch einmal sagen. Unser Schmerz ist unsere Kraft. Von Ihnen geschrieben und auch von Gamze Kubaschik und Christine Werner zusammen. Dankeschön.